Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich soll euch ganz liebe Grüße aus Karlsruhe ausrichten. Und ich fühle mich keineswegs als Notnagel, dafür sind wir viel zu gut befreundet und kennen uns. Ja, ich habe natürlich überlegt, was mache ich, was tue ich. Ich habe mit Michael gesprochen. Wir erleben seit 2,5 Jahren einen sehr, sehr intensiven Prozess. Michael und ich haben uns darüber letzte Woche intensiv unterhalten, aber ich kann heute nicht über das predigen, was uns 2,5 Jahre umtreibt. So, ich möchte einfach mal einsteigen in etwas. Das Thema, was uns generell beschäftigt, ist ganz stark unsere Identität als Braut Christi. Das ist ein Bereich, der ist so gewaltig und so wenig abgelichtet im Reich Gottes. Und wir haben in den letzten 2,5 Jahren so viel gelernt und es ist immer noch kein Ende abzusehen. Und das Brutale ist, es verändert die Gemeinde immer mehr, es verändert mich immer mehr, meinen Dienst immer mehr. Was damit einhergeht, ist, dass wir mehr und mehr lernen, in Prozessen zu leben. Das bedeutet, dass Gott sich mit uns Zeit nimmt. Und wir sind, ich sag mal, solche Adrenalin-Junkies in unserer postmodernen Gesellschaft. Alles muss heute, sofort und jetzt geschehen. Und wir haben es völlig verlernt zu begreifen, dass Gott eins im Überfluss hat, und das ist Zeit. Und dummerweise setzt er diese Zeit auch bei uns ein. Und im Moment hat Gott mir gesagt, vor 2,5 Jahren, ich werde dich jetzt in einen Prozess reinnehmen, der 10 Jahre dauern wird, wo ich dich beschneiden werde. Und ich bin ein sehr aktiver Mensch und habe mich erstmal zu Tode erschrocken. Jetzt sind 2,5 Jahre rum und so langsam genieße ich das. Ihr seid die erste Gemeinde seit einem Jahr, in der ich predige. Gott hat alles abgeschnitten und das ist gut so. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Zeiten über uns ergehen zu lassen, wo wir zurückgehen in die Stille. Und das hat nicht nur mit Predigern zu tun, sondern auch mit deinem privaten Leben. Ich möchte heute Morgen zu euch über das Thema sprechen, die Quelle aller Vollmacht. Und da ihr nächsten Sonntag einen Heilungsgottesdienst habt und so viele Leute ja auch grippekrank sind, denke ich, kommt das ganz gut. Es ist gewissermaßen die Fortsetzung des Themas bei uns vom letzten Sonntag. Ich habe letzten Sonntag bei uns gepredigt über Psalm 73, 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach dem Himmel und der Erde. Wir haben dort gelernt, dass es mehr gibt als die Kräfte des Himmels und die Kräfte der Erde. Und wenn wir ehrlich sind, auch als Christen streben wir allzu oft nur nach den Kräften des Himmels und den Kräften der Erde, aber nicht nach dem, dem all diese Kraft gehört. Wir gleichen manchmal einem Hund. Ich habe selber 11 Jahre einen Hund gehabt. Und wenn ich das Leckerli hier in der Hand gehabt habe, dann hat er mir nicht mehr ins Gesicht geguckt, sondern ich konnte noch so freundlich mit ihm reden, dann hat er nur auf meine Hand gestarrt. Und manchmal schauen wir nur auf die Hand des Segens und nicht mehr in das Angesicht Gottes. Und wir sind so fixiert auf den Segen und auf vor allem die Methoden, wie der Segen zu uns kommt, dass wir völlig vergessen, dort steht der Gott des ganzen Universums. Und er nennt dich nicht nur Kind und Sohn und Tochter, sondern er nennt dich Braut. Und ich sage immer, der Unterschied, Kind sein ist schön, aber Braut sein noch schöner. Weißt du warum? Ich erkläre das immer so, meine Kinder dürfen alles, nur eins dürfen sie nicht in meinen Geldbeutel fassen. Aber meine Frau darf das. Und das ist der Unterschied, das hat mit Intimität zu tun. Und Gott möchte dich nicht nur als Kind sehen, sondern er sieht dich als Braut, als bräutlichen Partner. Und das hat immens viel mit Prozessen zu tun, immens viel damit zu tun, dass er dich in dieses Verständnis auch hineinführen möchte. Und ich sage dir eins, das geht nicht in einer Woche, nicht in einem Monat und nicht einmal in einem Jahr. Gott nimmt sich Zeit. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist dabei, den Leib Christi von unten nach oben zu drehen. Weil die Zeit kommt, in Offenbarung interessanterweise heißt es, dass die Hochzeit des Lammes gekommen ist, denn seine Braut hat sich bereitet. Und ich glaube, dass Gott unterwegs ist, uns alle zuzubereiten. Gott sucht eine Begegnung und eine Beziehung zu dir ganz, ganz persönlich. Und sein Plan ist, dich in dieser Identität als Kind und Braut zu trainieren, dich darin so zu festigen, bis diese Identität ein unverrückbarer Bestandteil in dir ist. Und ein Teil dieser Ausbildung ist auch, dass wir verstehen, wo kommt wahre Vollmacht her. Vollmacht zum Beispiel, dass unser Dienst und nicht nur der Plattformdienst, sondern dein ganz persönlicher Dienst im Alltag auch mit Zeichen und Wundern, mit erhörten Gebeten und mit Kraft gesegnet ist. Es gibt eine ganze Fülle von Lehre im Leib Christi darüber, wie man Vollmacht bekommt, wie man heilt, wie man Dämonen austreibt, wie man dies und jenes macht. Ich bin jetzt 10 Jahre in der charismatischen Bewegung und muss sagen, wenig davon scheint an der Basis zu funktionieren. In den Konferenzen, ja. Aber ich habe auch sehr viel mit Gemeindealltag zu tun. Und ich sage das ohne Vorwurf, sondern ganz nüchtern. Und ich bin zutiefst überzeugt, da ist viel, viel mehr, was Gott geben möchte. Ich habe viel authentische Wunder gesehen. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr, was Gott tun möchte. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Gott anfangen möchte, uns wirklich zur Quelle der wahren Vollmacht hinzuführen. Vor kurzem hörte ich eine Predigt von einem absolut bekannten, internationalen, gesalbten Sprecher. Und in dieser Predigt ging es darum, wie man richtig glaubt. Und nach einer Weile hatte ich so das komische Gefühl, ich kriege hier eine ganze Litanei an Rezepten präsentiert. Wir müssen kühn glauben, wir müssen bold sein, wir müssen proklamieren, wir müssen bekennen, wir müssen unerschütterlich stehen und wir müssen feststehen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, es geht nur um die richtige Methode, die richtige Lautstärke, das rechte Maß an Entschlossenheit und schon wird alles funktionieren. Kennst du das? Oder spreche ich von was völlig Fremdem? Ich bin auch schon vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, jetzt muss ich noch entschlossener proklamieren und dann wird es kommen. Vielleicht muss ich meine Hand noch mehr in einem rechten Winkel halten zum Wort und dann wird die Salbung richtig fließen. Und mehr spüre ich, wie Gott mir zeigt, hey, um das alles geht es nicht. Um das alles geht es nicht. Es geht nicht um Methoden. Ich möchte 2 biblische Beispiele heute Morgen benutzen, die meines Erachtens sehr oft verkehrt interpretiert werden und die dazu beitragen, dass wir so verdrehte Ideen von Vollmacht haben. Die erste Bibelstelle findet ihr in Lukas 18, Vers 2. Es ist das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott, scheute sich auch vor keinem Menschen, und es war eine Witwe in derselben Stadt, sprach Jesus. Die kam zum Richter und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht, dachte aber in seinem Herzen, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden. Ich nehme an, viele von euch kennen dieses Gleichnis. Und ich nehme auch an, dass viele von euch dieses Gleichnis schon auch im Kontext von wie man richtig glaubt, gelehrt bekommen habt. Es ist interessant, in diesem typischen Glaubenslayout oder Auslegung wird oft die Ausdauer der Witwe als die Lösung ihres Problems hingestellt, was auch richtig ist. Aber dann wird das Ganze übertragen auf uns Christen, und zwar 1:1. Und das bedeutet dann, plötzlich sind wir Christen die Witwe, und wer ist Gott? Der ungerechte Richter. Und hier, bei genauem Hinsehen, stellen sich einige massive Probleme. Erste Frage, ist Gott ein ungerechter Richter? Nein. Also kann in diesem Gleichnis der Richter unmöglich Gott sein. Zweite Frage, hat Gott Angst vor dir, dass wenn er nicht eines deiner Gebete erhört, dass du ihm Gewalt antun würdest? Offensichtlich nein. Also kann das auch nicht sein. Und nun kommt was ganz Wichtiges. Sind wir Witwe oder Braut? Wir sind nicht Witwe, wir sind Braut. Wir haben einen Ehemann. Und ein Augenmerk müssen wir auf den Schluss dieses Verses lesen, wo Jesus sagt, sollte er, Gott, es bei seinen Auserwählten, was du und ich sind, lange hinziehen. Jesus stellt nämlich genau das in Frage, was der Richter getan hat. Der Richter hat nämlich im Gleichnis, lesen wir, er wollte lange nicht. Und wenn wir das Gleichnis so übertragen, dann gleicht Gott jemanden, der es lange hinzieht für dich, bis er dich endlich mal erhört. Und in dem Gleichnis, wenn wir das so auslegen, wird Gott als jemand hingestellt, der eigentlich nicht richtig Bock hat, dir zu helfen. Und der eigentlich genervt ist. Und der eigentlich irgendwann so genervt ist von deinem Geheul, Geschrei und Gejammer, dass er selber irgendwann entnervt sagt, okay, dann erhöre ich halt dein Gebet, bevor du mir noch womöglich ins Gesicht schlägst. Gott aber, sagt Jesus ganz klar, zieht es bei uns überhaupt nicht lange hin. Er wird uns helfen in einer Kürze. Und dann spricht Jesus das eigentliche Entscheidende in diesem Gleichnis aus. Und das ist für mich der Kernsatz. Und wie gesagt, wir reden um die Quelle wahrer Vollmacht. Jesus sagt, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden. Und das geht darum, dass Jesus eigentlich sagt, euer Vater im Himmel ist nicht so wie dieser ungerechte Richter. Aber er wollte sagen, wenn schon eine Witwe einen ungerechten Richter rumkriegt, und das ist Worst-Case-Szenario, also das ist die schlimmst anzunehmende Sache, wenn das funktioniert, und Jesus möchte sagen, wie viel mal mehr wird euer Vater im Himmel, der euch liebt, dessen Kinder ihr seid und dessen Braut du bist, dich erhören. Nochmal, wenn es eine Witwe mit einem ungerechten Richter schon schafft, wie viel mal mehr wirst du gehört werden bei dem Gott, der dich unendlich und von Ewigkeit her geliebt hat. Was Jesus sagen möchte, für die viele gläubige Juden war Gott wie Dauch distanziert und weit. Und Jesus sagt, er ist nicht der distanzierte, weite Gott. Und das ist das, was wir aus diesem Gleichnis zunächst mal verstehen müssen. Und was Jesus sagt, wenn ich komme, aber werde ich diesen Glauben finden. Und hier liegt ein interessantes Ding vergraben. Was meint Jesus mit Glauben finden auf Erden? Laut schreien? Gott auf die Nerven gehen, bis er ausgibt? Oder selbstbewusst, kühn und bold vor ihn auftreten? Ich möchte sagen, was Jesus eigentlich sucht und wo er Angst hat, nicht zu finden, das ist der Glaube an meine Identität als Kind und als Braut. Das ist diese intime Nähe zum Vater, die letzten Endes die Erhörung hervorbringt. Dieses absolute Vertrauen, dieser absolute Glaube, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin eben nicht verdammt, ich bin nicht elend, ich bin nicht arm, sondern ich bin von aller Ewigkeit her geliebt. Diese Nähe, wir werden das im Laufe der nächsten Minuten noch tiefer entwickeln, was es bedeutet. Eine Braut muss ihrem Gemahl nicht nerven, manipulieren und bedrohen, damit er ihr Recht vor anderen, vor dem Feind verschafft. Du musst Gott nicht manipulieren, nerven und drohen, damit er dir Recht vor dem Teufel verschafft. Es geht um unsere Identität im Vater, unser Wissen, wer wir sind als Braut und Kinder und wie eben der allmächtige Gott, wie Jesus, unser Bräutigam, zu uns steht. Und Jesus fragt zu Recht, ob er dieses Vertrauen, diese Identität in uns finden wird. Und wenn wir diese Identität nicht haben, und weil viele von uns diese Identität nicht haben, deswegen fallen wir auf diesen Methodismus hinein. Wo wir meinen, wenn wir laut brüllen, wenn wir stampfen, wenn wir proklamieren und wenn wir das Jabezgebet, das muss es sein und ich muss es ganz genau aufsagen und dreimal am Tag und dann wird es passieren. Wir sind süchtig nach Methoden, weil wir keine Identität haben. Wir wandern von einem christlichen Guru zum anderen in der Hoffnung, dass wir dort vielleicht etwas von der Salbung abkriegen, weil wir keine Identität haben. Jesus sagt in Matthäus 6,7, wenn ihr betet, hör genau zu, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darin sollt ihr ihnen nicht gleichen. Jetzt kommt wieder dieser wunderbare Ausspruch. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ist das nicht wunderbar? Bevor du überhaupt vor Gott hinkommst, weiß Gott schon, was du willst. Sonst ist das überhaupt nicht eine Sache der Kommunikation oder dass Gott mich vielleicht nicht richtig versteht, dass ich die richtige Sprachmethode finden muss, den richtigen Sprachduktus, sondern Gott weiß, was ich brauche, lange bevor ich komme. Und das hat auch etwas mit Intimität zu tun. Wenn ich das weiß, dann komme ich nicht mehr zu Gott, um ihm exakt und genau zu beschreiben. Also ich muss immer lachen, wenn ich dann höre, ja, du musst genau formulieren, was du willst, du musst genau das sagen, was du willst. Gott weiß, was du willst. Aber was Gott eigentlich möchte, ist, dass er sagt, hey, setz dich mal hin, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn so? Und Gott möchte erstmal mit dir Gemeinschaft haben. Ich erlebe das so oft, ich komme und Gott sagt, Ruhe, ich weiß alles. Aber ich möchte jetzt erstmal mit dir ein bisschen zusammensitzen. Und Business, das machen wir am Schluss. Und das ist so ungewohnt für uns. Wir sind ja so erfolgsorientiert, wir sind so taskorientiert, als Deutsche ja sowieso, aufgabenorientiert. Und Jesus sagt, plapper nicht viel. Glaube nicht, wenn du viele Worte machst, beredt bist, eloquent bist, wirst du erhört. Dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Freunde, Vollmacht ist eben nicht machtvolles, kühnes Bekennen und Proklamieren. Vollmacht bedeutet, zu wissen, wer ich bin. Wenn du weißt, wer du bist, und wenn du weißt, wer dein Vater ist und wer dein Bräutigam ist, dann hast du Vollmacht. Wenn du mit einem Multimillionär verheiratet bist, dann weißt du in der Regel, wer du bist, weil du weißt, was auf deinem Bankkonto ist. Zweites Gleichnis. Ein weiteres Gleichnis, das wir auch alle kennen und das oft auch missinterpretiert wird, der Freund in der Nacht. Und Jesus sprach, wenn unter euch jemand einen Freund hat, und er ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen von der Reise, ich habe nichts, was ich ihm geben kann. Und der drinnen würde sagen, hey, mach keinen Stress, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett, ich kann nicht aufstehen. Ihr müsst bedenken, wir haben früher auf einem riesen Futon, so einer Schlafstelle gelegen, da gab es noch keine Fußbodenheizungen, Heizdecken, elektrische, da hat man sich mit Körperwärme gewärmt. Ne? Und wenn dann einer aufstand, dann waren alle wieder wach. Und ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich aber sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er ein Freund ist, dann wird er ihm doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und geben, so viel er bedarf. Und auch dieses Gleichnis wird gerne als eine Methode hingestellt, wie wir Gott gegenüber Vollmacht erlangen. Bruder, du musst unverschämt drängen, du musst unverschämt aufstehen, du musst entschlossen und fest vor Gott stehen, du musst lang genug an seine Tür pochen, bis er schließlich entnervt, weil du so unverschämt bist, aufgibt und er gibt, was du brauchst. Die Frage ist auch hier wieder, ist Gott in der Tat jemand, der eigentlich gerade nett schlummert mit seinen Engeln und er sagt, ihr lieben Christenleute, stört mich doch nicht dauernd. Ja, und du musst halt so lange nerven, bis Gott sagt, okay, das nimmt ja gar kein Ende, die hören ja nicht auf, also gebe ich ihnen etwas. Ich weiß, dass nicht jeder so denkt, aber wenn wir dieses Gleichnis oft genug in diese Richtung hören, dann glauben wir wirklich, dass Gott ausschließlich nur durch Ausdauer bewegt wird. Aber wir werden nachher sehen, da fehlt eine ganz wichtige Komponente. Ich meine, ich kenne Leute, die beten ausdauernd schon 10 Jahre für einen Porsche Carrera, ne? Und wundern sich, dass Gott das Gebet nicht beantwortet, weil sie sind doch ausdauernd und sie pochen doch an die Himmelstüre. Eins muss uns ganz klar sein, die Tür zum Thron Gottes ist für dich und mich immer offen. Amen. Wer hat mal den Film Anna und der König gesehen? Den neueren. Super. Da gibt es diese eine Szene, da steht der König von Siam da und da ist eine Abordnung aus Japan da, so Minister, und es ist mitten Hofzeremoniell und auf einmal geht die Tür auf und eine der kleinen Prinzessinnen kommt reingerannt. An den Wachen vorbei, überall vorbei, an den Ministern vorbei läuft sie straight auf ihren Vater zu. Und der Vater, augenblicklich wendet er sich von den Ministern ab, nimmt seine Tochter auf den Arm, da ist kein Vorwurf, überhaupt nichts. Das Geschäft ist sofort aus. Die ganze Aufmerksamkeit gehört dem Kind. Und diese Delegation in Frack und Schlips und Kragen stand ganz erstaunt da, ne, über diesen für sie Affront. Und da hat mir Gott in dem Moment gesagt, da weißt du, und genauso ist es mit euch. Wenn nur ein kleines, Jesus sagt, die kleinsten unter uns haben alle Zeit ihre Engel Zugang zum Vater. Du hast immer Zugang zum Vater, immer. Da gibt es nicht, bitte nicht stören. Sondern du hast immer 24 Stunden, Tag für Tag, Zugang zum Vater. Egal was. Und da musst du nicht eloquent sein, beredt sein, laut sein, schreien, toben, strampeln. Du musst noch nicht mal fasten, 40 Tage, um dann deine Entry Card zu bekommen, mit der du dann etwas bekommst von Gott. Dieses Gleichnis geht nämlich weiter. Jesus sagt auch hinterher, wer unter euch Menschen, der einen Sohn hat und dieser ihn um ein Brot bittet, würde ihm einen Stein bieten. Oder wenn ihn um einen Fisch bittet, er ihm eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mal mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie viel mal mehr? Wir schon, Anna und der König, wenden uns unseren Kindern in fast jeder Situation zu, wenn wir sie lieb haben. Wie viel mal mehr, sagt Gott, ihr seid doch böse, aber wie viel mal mehr ich, der allmächtige, gerechte Gott, werde mich euch zuwenden, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr bittet. Wahre Vollmacht ist Intimität. Wahre Vollmacht fließt aus Intimität, aus Identität und aus Beziehung. Und nicht aus dem, was ich tue. Und dieses Geheimnis ist größer als eine gewisse Gebetstechnik, Proklamationstechnik oder das ausdauernde Herunterleiern meiner Wünsche und Umstände, manchmal gepaart mit Fasten und Beten und Kühnheit. In der falschen Interpretation dieser beiden Gleichnisse und den daraus resultierenden Lehren von Ausdauer, Kühnheit, Selbstsicherheit, da passiert eins, in unseren Herzen wird Gott als hart, abgewandt, zu beschäftigt, zu genervt hingestellt oder als jemand, dem wir schlimmstenfalls mit dem richtigen Psychoterror dahin kriegen, dass er das tut, was wir wollen. Und das ist dann keine Liebesbeziehung mehr, das ist eine Dienstbeziehung. Wer findet den richtigen Code zum Tresor Gottes, der hat Durchgang. Das hat überhaupt nichts mit wirklicher Autorität zu tun. Ich möchte es dir sagen, Gott ist nicht beeindruckt von Lautstärke. Gott ist nicht beeindruckt von Beredsamkeit oder wie viele Glaubensbibelstellen du auswendig aufsagst, 10-mal hintereinander. Gott ist auch nicht beeindruckt von einer scheinbaren Kühnheit. Ich bin kühn, ich bete nicht für einen Twingo, ich bete für einen Porsche. Und wer hoffen, Gott ist, sagt, oh Mann, wow, ist der kühn. Ne? Und weil er so kühn ist, gebe ich ihm. Gott ist noch nicht mal beeindruckt von langen Fasten, Gebetszeiten und sonstigen heiligen Übungen. Und ich bin nicht gegen Fasten, ich faste selber. Aber wenn wir es aus einer falschen Erwartungshaltung tun, dann ist es sehr gefährlich. Ich sage es mal andersrum, wenn all diese Dinge proklamieren, Lautstärke, lange Gebete geschehen, losgelöst von einer intimen Beziehung, dann werden sie zur heiligen Manipulation. Ich kann Bibelverse über Prosperity runterleiern und das ist etwas, was Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns auch materiell segnen, das erfahre ich immer wieder. Aber was Gott vor diesem möchte, ist eine Beziehung mit dir. Gott möchte kein Coca-Cola-Automat sein, in den ich meine Proklamation oben reinwerfe und unten kommt meine Belohnung, mein Futterchen raus. Und das nennen wir dann Vollmacht. Gott freut sich, wenn wir mutig sind, wenn wir ernsthaft sind. Manchmal sind wir mutig und ernsthaft auch aus Unreife. Ich habe auch Zeiten gehabt, da hatte ich meine Proklamationsverse und ich habe sie vorgelesen und bin den Flugplatz, wo ich immer beten gehe, rauf und runter und po, po, po. Und Gott hat geantwortet. Aber weißt du, warum er geantwortet hat? Damals habe ich es nicht besser gewusst. Wenn dein Kind mit großen Augen kurz vorm Mittagessen ein großes Stück Schokolade haben möchte, mir geht es jedenfalls so, dann gebe ich es ihm. Nicht, weil es reif ist oder weil es gut ist oder weil es was, sondern einfach, weil ich sehe, oh, und ich sehe, er kapiert es ja noch gar nicht. Und so geht Gott auch mit uns gemäß unseres geistlichen Alters um. Du hast es so schön gesagt vorhin, hier sind Väter, ich begrüße die Väter, die Kinder, die Teenager im Glauben. Gott weiß, dass wir manchmal, wir wissen die Dinge nicht besser. Und dann sind wir halt so unterwegs und Gott sagt, hey, ist okay. Aber Gott ist extrem traurig, wenn du eigentlich schon Vater sein solltest und du agierst immer noch wie ein Achtjähriger. Ja? Identität hat etwas mit Wachstum zu tun. Und Gott möchte, dass wir erwachsen werden im Umgang mit ihm. Was ist nun die Quelle wahrer Autorität und Vollmacht? Ich möchte drei Fragen dazu stellen. Was kommt vor aller Autorität? Was kommt vor aller Vollmacht? Was kommt vor der richtigen Gebetshaltung? Die Antwort ist der Wille des Vaters in jeder Situation. Ohne den Willen des Vaters vorher zu kennen, ist jede Autorität und Vollmacht oder Gebetskühnheit nichts weiter als im Anfangsstadium vielleicht Unreife und bei gewissenloser Fortführung christliche Vermessenheit. Wir sind zurzeit dabei, wir möchten gerne bauen in Karlsruhe. Und ich habe da kein Problem, super Grundstück, das. Ne? Und auf einmal hat Gott zu mir gesprochen und sagte, woher weißt du denn, dass das Grundstück, auf das du so verrückt bist, das Grundstück ist, das ich für euch ausgesucht habe? Woher weißt du, ob ihr überhaupt bauen sollt und nicht etwas kaufen wollt? So, Gott hat das nicht getan, um mich zu ärgern, sondern um mir erstmal zu zeigen, wie sehr ich schon vorausgedacht habe, eigentlich meine Pläne gemacht habe, Gottes Stempel genommen habe, bumm, drauf, und sage, okay, das ist der Wille Gottes. Ne? Was kommt vor Autorität? Ich habe für dieses eine Grundstück 2 Jahre gebetet. Ich habe es, wie wir im charismatischen Jargon sagen, eingenommen. Ich bin draufgestanden und ich habe proklamiert darüber. Und es ist ja des Herrn Wille, dass wir das Land einnehmen, ja? Und ich hatte bisher von Gott noch keine klare Antwort darüber. Und ich glaube nicht, dass Gott mich ärgern möchte, aber Gott ist dabei, mir eine wichtige Lektion zu lernen im Moment. Und im Moment fange ich an, dieses Grundstück wirklich wie eine Krone vor ihm hinzulegen. Sag, ich lege es vor dich hin, Herr. Und ich trete zurück und ich möchte lernen, was ist dein Wille? Wie oft, sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich, wie oft geben wir etwas als den Willen Gottes aus, und es ist eigentlich unser eigener Wille, den wir mit ein paar Bibelstellen umgarnen. Also ich war Weltmeister darin. Wie oft nehmen wir Autorität und Kühnheit, und die einzigste Autorität und Kühnheit dabei ist unsere eigene, die uns so weit trägt, wie es unsere Kraft zulässt. Oder die Menge an Menschen, die wir vor unseren Karren spannen können. Ich möchte sagen, so vieles läuft im christlichen Lager, weil gewissenlose Leiter Menschen vor ihre eigenen Visionen spannen, die sie als Vision Gottes ausgeben. Schauen wir uns mal den Menschen an, der mit der wohl größten Autorität und Vollmacht auf dieser Erde gewandelt ist, Jesus Christus. In Johannes 5,19 sagt Jesus etwas, das mich seit 2 Jahren im Gebet immer und immer wieder umtreibt, dieser Vers. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Ich kann nichts von mir aus tun. Nicht einiges, nicht ein wenig, nichts. Sondern nur das, was ich den Vater tun sehe. Und was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das ist unglaublich. Jesus hat nicht eine Heilung, nicht ein Wunder, nicht einen Gang in irgendeine Stadt, in irgendein Dorf getan aus eigenem Willen. Er sagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und weißt du, was ich seitdem bete? Vater, wie komme ich an den Ort, an dem ich dich sehe und dich höre, was du tust? Das ist für mich im Moment Priorität 1 in meinem geistlichen Leben. Das ist das, was mir über allem am allerwichtigsten geworden ist. Wie komme ich an diesen Ort, dass ich sehe und höre, was du tust? Und Jesus sagt, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Freunde, in diesem Vers liegt die Antwort auf alle Fragen nach Vollmacht, Kraft, Zeichen, Wunder, Heilung, Autorität. Jesus sagt, ich kann nichts aus mir selber tun, und wir können sagen, ich kann nichts aus mir selber tun. Zweiter Punkt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Wir können keine Pauschalismen anwenden und sagen, ja, es ist Gottes generelle Wille, dass jeder von uns ein 10-Familienhaus hat, 3 Jumbo-Jets und Schwachsinn weiter. Ne? Nur weil wir irgendeinen Vers nehmen, den wir generalisieren. Die Frage ist, was sagt Gott in der bestimmten Situation zu dir? Und er kann zu dir was ganz anderes sagen und zu deinem Nächsten sagt er wieder was ganz anderes, weil Gott hat uns individuell geschaffen. Aber Jesus stellt für uns diese Frage, wie kommen wir an diesen Ort, dass wir sehen, was der Vater tut? Und der Grund, warum Jesus an diesem Ort war, ist, weil der Vater den Sohn lieb hatte. Der Vater liebt den Sohn. Und hier möchte ich euch ermutigen, Freunde, das schließt uns ein. Hier schließt sich der Kreis zu wahrer Autorität und Vollmacht. Wahre Autorität und Vollmacht bedeutet, weil der Vater dich liebt. Und hier stelle ich dir die Frage, oder stell sie selber, weißt du, dass der Vater dich liebt? Weißt du, dass der Bräutigam dich liebt? Und ich rede nicht von der theologischen Correctness. Ja, natürlich, natürlich. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Wir können ja theologisch bejahen, das ist ja gar null Problem. Aber der längste Weg ist ja von hier oben zum Herz. Ist es hier drin? Bist du dir dessen absolut sicher? Und hier schließt sich dieser Kreis. Ich möchte nochmal sagen, eine Warnung. Es gibt viele, die am Ende der Tage vor Jesus stehen werden und sie werden sagen, haben wir in deinem Namen nicht große Wunder getan? Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Und Jesus wird sagen, geht weg von mir. Ich habe euch noch nie gekannt. Freunde, das ist etwas, was uns immer wieder warnen muss. Du kannst große Zeichen und Wunder tun und du kannst sie vollkommen ohne Jesus tun. Ihr glaubt nicht, was für eine Kraft in der menschlichen Seele ist. Aber es ist die Liebe des Vaters, die ihn motiviert hat, dem Sohn zu zeigen, was er durch den Sohn tun möchte. Und das Schöne ist, seit Christus auferstanden ist, bist du Sohn und bist du Tochter und bist du Braut. Und du bist genauso geliebt. Denk jetzt nicht, naja, Jesus war halt special. Es war halt Jesus, gell? Jesus, ne? Ich ja nicht. In Johannes 16, 26 sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr bitten meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Sondern er selbst, der Vater, hat euch lieb. Sondern er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Identität, Vollmacht. Weißt du, dass der Vater dich lieb hat? Weißt du, dass das ist das Brutale, dass du brauchst gar keinen Mittler, sondern der Vater selber hört. Du brauchst nicht mal Jesus als Mittler. Jesus sagt, der Vater hat dich lieb, weil du mich lieb hast. Freunde, und wir sind so süchtig nach Mittlern. Manchmal lachen Charismatiker über katholische Christen wegen ihren Heiligen. Aber unsere Heiligen heißen Benny Hinn, Reinhard Bonnke, und weiß der Kuckuck, diese ganzen großen Namen. Zu Tausenden pilgern wir dorthin und erhoffen eine Handauflegung, eine Salbung, eine Impartation. Wir sind kein Deut besser. Und vor dir steht der Vater und sagt, hey, nicht mal mein Sohn muss für dich bitten, wenn du zu mir kommst. Es ist das Schönste, ich höre dich, ich sehe dich. Ich sage es immer wieder meiner Gemeinde, meine größte Sehnsucht ist, dass ich mit Johannes sagen kann, ich muss abnehmen und ihr müsst zunehmen. Ich möchte immer unentbehrlicher werden für die Gemeinde. Weil die Gemeinde braucht mich nicht, sie braucht Jesus. Ich möchte ein Freund des Bräutigams sein, das was Johannes war. Johannes sagte, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Wisst ihr, so viele Pastoren und Leiter ziehen die Braut zu sich. Komm zu mir, Braut. Ich diene dir. Ich bin für dich da. Und eigentlich betreiben wir dann als Leiter geistlichen Ehebruch. Anstatt zur Braut zu sagen, ich bin's nicht. Hier, geh zu Jesus. Und da ist so eine große Gefahr drin, eine Symbiose. Ich rette dich und du gibst mir dafür Ehre. Es gibt so viele Gruppen, Gemeinde und Werke, wo sich genau das manifestiert. Und da kann keine Vollmacht fließen. Aber Gott hat dich so sehr lieb, dass er in dein Leben Vollmacht hineingeben möchte. Wenn diese Intimität da ist. Im Namen Jesu zu bitten, heißt nicht einfach, unter meinen eigenen Willen den Namen Jesu zu setzen und zu glauben, alles geschieht nun genau so, wie ich das haben möchte. Es reicht auch nicht in oberflächlicher Weise aus dem Zusammenhang gerissene Bibelstellen zu verkünden. Es geht um das Hören und um das Suchen. Und beides sind Dynamiken, die sich nicht sofort voll in uns entwickeln. Dein Ohr muss lernen, den Vater zu hören, und dein geistliches Auge muss lernen, den Vater zu sehen. Und ich möchte dir eins sagen, es ist nicht leicht. Und deswegen sind solche Botschaften so extrem unpopulär. Es ist doch viel leichter, wenn ich sage, so Freunde, nach meiner Predigt werde ich hier vorne stehen, ich lege jedem die Hände auf, ich werde euch die Vollmacht geben, den Herrn zu hören, ich werde euch die Salbung geben, ich werde euch die Augen öffnen, wir werden die Bindungen wegreißen und alle Halleluja! Haben wir das nicht alle schon mitgekriegt? Irgendwo auf irgendeiner Konferenz? Und wir sind begeistert. Und am Montagmorgen und am Dienstagmorgen, spätestens am Mittwochmorgen, ist alles beim Alten. Das Excitement ist weg. Diese gruppendynamische Power ist weg. Ich will das ja gar nicht anklagen, aber wisst ihr, ich habe eine Sehnsucht, dass die Dinge funktionieren von Montag bis Samstag. In deinem Leben. Im Leben eines jeden Einzelnen. Wie kommen wir an diesen Ort nun, den Vater zu sehen, zu hören? Damit möchte ich schließen. Ich will drei Verse kurz zusammenfassen. Es gibt Markus 1, 12, Lukas 6, 12, Markus 1, 35. In allen drei Versen lesen wir, wie Jesus sich von der Menge absondert und in die Stille geht. Das Geheimnis der Vollmacht Jesu bestand in der Pflege der persönlichen Beziehung mit dem Vater. Ich kann nur jemand sehen und hören, wenn ich mich bei ihm aufhalte. Und je länger ich das tue, umso intimer wächst die Beziehung. Freunde, hier sind wir an einem Punkt, das ist eigentlich eine der ältesten Lehren überhaupt. Ne? Still werden und warten. Wenn ihr stille würdet, könnt ihr euch geholfen werden, heißt es in Jesaja. Ne? Und für viele Christen ist es zu einfach. Ja, beten, still sein vor Gott. Und für andere ist es zu mühsam. Wenn wir ehrlich sind, wir hätten gerne die Methode, welche die Power sofort hervorbringt. Die Methode, die wir anwenden, die jedes Gebet zum Erfolg führt. Eine Methode, die wir lernen können. Oder wir hätten gern eben den christlichen Guru, der es für mich persönlich richtet. Wo ich nur hingehen muss, mir die Hände auflegen lasse und alles ist geregelt. Bruder, bet mal für mich, dass das wieder gut wird. Es ist wie das Volk Israel, als Gott dem Volk begegnen wollte und sie sagten, nee, wir haben keinen Bock, Mose, geh du. Gott möchte sich dir nähern und nicht deinem Pastor. Gott möchte sich dir nähern und nicht deinem Ältesten. Gott möchte durch dich in deinem Stadtteil, in deiner Siedlung, wo du lebst, Zeichen und Wunder und tolle Sachen machen und nicht so sehr durch deinen Pastor oder irgendeinen gesalbten Guru. Die Quelle wahrer Vollmacht ist Intimität mit dem Vater. An den Ort zu kommen, wo wir sehen, was er tut. Und weil er dich liebt, will er dir zeigen, was er tun möchte. Aber das erfordert für uns vielleicht auch einmal ein paar Jahre Zeit, wo wir sagen, ich muss lernen, meinen Kopf, der so voll ist, dass er nicht mehr die Stimme Gottes hören kann richtig, erstmal zur Ruhe zu bringen. Das bedeutet vielleicht, ich trete erstmal zurück. Vielleicht wird es bedeuten, dass du dich beschneiden lässt. Jesus sagt in Johannes 15,4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht hervorbringen kann aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der gute Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Freunde, dieser Weinstock wird von Zeit zu Zeit, ihr seid ja hier aus dem Weinland, ne, beschnitten, damit er noch mehr Frucht bringt. Und dieses Beschneiden kann bedeuten, dass ich vielleicht von manchen Werken zurücktrete, von manchen christlichen Aktionen zurücktrete, manchen christlichen Aktionismus vielleicht begrabe und sage, an die Zeit ziehe ich mich mal zurück in die Wüste und ich warte auf ihn. Ich trainiere meine Augen und meine Ohren wieder neu, ihn zu hören. Und ich kann dir garantieren, du wirst lernen, ihn zu hören. Es ist nicht ein Matter von Monaten, das kann ich dir versprechen. Es kann sein, dass Gott vielleicht sagt, ich möchte, dass du 2 Jahre und 3 Jahre das erstmal tust, denn es tut sich gar nichts. Und wir denken, was? Unmöglich. Aber schau doch mal die Bibel an. David, 16 Jahre von der Verheißung, König zu werden, bis es wurde. Mose, 40 Jahre in der Wüste. Warum macht Gott sowas? Warum? Jakob, die Zahl habe ich nicht im Kopf, aber auch jahrelang weg vom Fenster. Weil Gott ganz genau weiß, unser Kopf ist so voll. Beispiel, der Kopf von Mose war so voll mit der Weisheit der Menschen, mit der Weisheit eines Prinzen, mit der Weisheit eines Politikers. Gott sagt, mit dem Kopf kann ich nichts anfangen. Der muss erstmal in die Stille und da muss das Ganze erstmal zu Boden sinken. Und Gott war so brutal, ich meine, das ist schon deftig, dass Mose sagte, als schließlich die Zeit kam, wo Gott sagt, okay, jetzt legen wir los. Ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht mehr reden. Ich meine, der war Politiker, der konnte reden. 40 Jahre bei den Schafen, ich meine, da kannst du nicht viel schwätzen. Ne? Aber das ist Gottes Methode. Und vielleicht wird Gott dich ein paar Jahre, ich sage dir eins, mittlerweile bin ich so weit, sage Gott, 10 Jahre, okay, und wenn es 15 Jahre sind, auch okay, dann bin ich 65. Aber ich kann, wenn ich 65 bin und ich habe 15 Jahre in der Wüste Gottes zugebracht, wahrscheinlich dann von 65 bis 70 mehr tun, als in den 15 Jahren in meiner eigenen charismatischen Power. Und das ist der Punkt, Freunde, worum es geht. Vater, wir möchten dich bitten, dass du dieses Wort in unser Herz bringst. Ich kann es nicht, Jesus, ich kann darüber nur sprechen. Ich bete, dass du uns sein lässt wie Maria von Bethanien, die zu den Füßen Jesu saß. Herr, du siehst, wie Martha kam und sagt, hey, befehle endlich mal, dass sie hier es anpacken sollen, mit mir schaffen sollen. Und du hast gesagt, Jesus, lass in Ruhe. Sie hat das beste Teil erwählt. Eines ist wichtig. Und das hat Maria erwählt. Jesus, und wir wollen lernen, Männer und Frauen zu werden, die es langsam wieder lernen, zu deinen Füßen zu sitzen. Wir wollen lernen, uns von falschen Aktivitäten, auch christlichen Aktivitäten, zu trennen. Und wir sehnen uns danach, dass unsere Augen dich wieder sehen, unsere Ohren dich wieder hören. Vielleicht sogar das erste Mal sehen und hören. Und ich preise dich und danke dir dafür, dass die Quelle absolute Autorität und absolute Vollmacht auch für uns offen ist. Ich danke dir, Herr, dass es nichts mit großen Namen und Salbung zu tun hat, damit, ob ich ein Mikrofon in der Hand halten darf oder nicht, sondern mit einem Herzen, das sich nach dir sehnt. Ich danke dir, dass es Salbungen für jeden hier im Raum gibt. Salbung der Heilungen, der Kraft, der Zeichen, der Wunder. Salbung auch für das ganz persönliche Leben, dass es einen Ort gibt, wo wir mit dir vollkommen verbunden sind. Ich danke dir, dass es nichts Mystisches ist. Ich danke dir, dass es keine Sache ist, die nur einige wenige Auserwählte bekommen, sondern jeder, der in dein Herz hineindringt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen einen Hunger freisetzt in unseren Herzen. Nur du alleine kannst das tun. Vater, ich kann nichts impartieren und ich will es überhaupt nicht. Aber ich bete, dass du diesen Hunger in uns freisetzt, dir face to face, Auge zu Auge zu begegnen. Ich bete, dass deinen Hunger freisetzt, Vater, dass wir uns vielleicht für Jahre in diese Übung hineinbegeben, unseren Geist zur Ruhe kommen lassen. Herr, dass wir dann endlich die Änderungen sehen, die wir so sehr für unser Land erhoffen. Mach uns bitte frei, Vater, von diesem ganzen Verlangen nach den Quickfixes, den schnellen Lösungen, den Methoden. Du bist ein Gott der Beziehung und nicht ein Gott der Methode. Und du gibst deine Schätze denen, die dich von ganzem Herzen suchen und lieben. Und Gott sagt nicht umsonst, so er mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Und das ist nicht schwer. Helf uns, Vater. Wir sind so süchtig. Wir sind so süchtig nach Action und Hektik. So süchtig nach dem heute kaufen, übermorgen bezahlen, gestern bestellen und vorgestern geliefert bekommen. Vater, hilf uns wieder zu Menschen zu werden, die den Mut haben, in Prozessen zu denken. Die den Mut haben, hinzusitzen und zu warten. Ich danke dir, dass uns niemand nehmen kann, was du uns geben möchtest. Weder für diese Gemeinde hier, noch für meine Gemeinde, weder für jedes Leben hier, noch für unser Leben. Niemand kann uns unsere Berufung stehlen. Niemand kann dir nehmen, was Gott dir zugesagt hat. Niemand kann dir nehmen, was du träumst. Aber Gott möchte es dir zur gelegenen Zeit geben. Pushe nicht da rein. Breche nicht mit Gewalt da rein. Vater, und wir beten, dass du ein Wunder tust, dass du das freisetzt. Hab deinen Weg heute Morgen, Vater. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn das dir wichtig ist, dann benütze jetzt die Zeit der Anbetung, dieses Anliegen in deinem Herz vor ihm zu bewegen. Wir brauchen keine Hände auflegen, wir müssen kein Zinnober machen. Ihr habt gehört, worum es geht. Und wenn du spürst, wenn du diese Sehnsucht spüren kannst in deinem Herzen, dann streck dich aus und sag, Herr, bring mich an diesen Ort, wo ich dich sehen kann. Und nicht, um ein großer Star zu werden, sondern weil ich dein Herz habe, weil ich den Menschen dienen möchte mit deiner Liebe. Vater, das beten wir in Jesu Namen. Amen.